Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und das sind die Themen heute.
Drachenspiele. Chinesische Hackergruppen werden in Deutschland immer aktiver. Intelligenzangriff. Auch Spione setzen auf Werkzeuge mit KI. Gefahrenkette. Wie Hardware-Trojaner in die Elektronikproduktion gelangen. Und das digitale Logbuch. Süß-sauer.
Wir müssen da verhältnismäßig reagieren, denn wir werden bereits in allen Bereichen des Weltalls und des menschlichen Lebens von China ausspioniert.
So argumentiert Sir Alex Younger, der frühere Chef des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6, wenn er eine angemessene Verteidigung gegen digitale Angriffe chinesischer Hackergruppen anmahnt. Die Zahl solcher Angriffe, die hat sich während der vergangenen Monate massiv erhöht und deren technische sowie organisatorische Qualität, die ist nach Einschätzung von Sicherheitsexpertinnen und Experten besorgniserregend. Womit haben wir es bei diesen neuen Angriffen zu tun, Peter Welchering?
Ja, dabei geht es im Wesentlichen um eine Verlagerung, und zwar aus dem karibischen Raum nach Westeuropa. Die Hackergruppe APT-19, die war in der Karibik einige Zeit aktiv und diese Aktivitäten, die dienten auch sehr stark Übungszwecken, nämlich um eine neue Angriffskombination zu testen, die eben jetzt auch in Westeuropa und auch in Deutschland bemerkt wird und eben eingesetzt wird. Und die Sicherheitsexperten und Expertinnen haben der Gruppe auch den Namen Sharp Dragon gegeben. Die Ermittlungsergebnisse der vergangenen Monate, die lassen darauf schließen, dass wir es hier mit einer chinesischen Hackergruppe zu tun haben. Und dieser Gruppe geht es in der Hauptsache um Spionage, und zwar sowohl Industriespionage als auch das Ausspähen von Regierungen, also politische Spionage. Die Auswertung einiger Angriffswerkzeuge, die führte denn auch die Ermittler auf eine Spur nach China, und deshalb sind in vielen europäischen Staaten, also Großbritannien, Niederlande, Frankreich, Spanien, Italien, aber auch Schweden und Norwegen, während der vergangenen Monate eben fieberhaft digitale Abwehrschirme aufgebaut worden, um diese breit angelegten Aussperraktionen zu unterbinden.
Und wie diese Abwehrmaßnahmen aussehen, welche digitalen Angriffe sie abwehren und was wir daraus in Sachen Sicherheit für die IT-Infrastruktur lernen können, das haben wir uns von Sicherheitsfachleuten aus unterschiedlichen Bereichen erklären lassen.
China hat eine Alternative zu dem aufgestellt, was sie als regelbasiertes System des Westens ansehen. Die hat auch einen Namen, nämlich Globale Sicherheitsinitiative. China präsentiert sich als Partner der Entwicklungsländer, der sie vor der westlichen, besonders der amerikanischen Rücksichtslosigkeit und Überheblichkeit schützt.
Erklärt Sir Alex Younger, der frühere Chef des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6. Im Rahmen dieser Sicherheitsinitiative ist die chinesische Regierung auf Informationen über die geostrategischen Ansätze europäischer Regierungen und deren Zusammenarbeit mit den USA angewiesen. Und sie benötigt technisches Know-how. Die Hackergruppe Sharp Dragon besorgt beides. Thomas Böhle vom Sicherheitsunternehmen Checkpoint hat die Gruppe lange beobachtet und ihre Angriffe analysiert.
Interessant und perfide ist auch, dass diese Leute sehr ordentlich arbeiten. Das heißt, sie gehen rein, holen sich Informationen und räumen dann hinterher auf, dass man eigentlich keine Spuren mehr findet. Das heißt, dass sie möglichst lange in den Zielnetzwerken bleiben können, um natürlich möglichst langfristig Informationen abziehen zu können. Das bedeutet auf der anderen Seite, dass ich viel Personal benötige und dieses Personal auch langfristig verfügbar ist, weil das Ganze natürlich auf langfristigen Erfolg ausgerichtet ist.
Trotz aller ordentlicher und umsichtiger Arbeit machte die Gruppe den einen oder anderen Fehler und räumte ihre Angriffssoftware eben nicht ausreichend beiseite. So konnten Thomas Böhle und Kollegen Rückschlüsse auf die Arbeitsweise und ihre mutmaßlichen Auftraggeber ziehen. Die Vorbereitung solcher Angriffe ist aufwendig. Das lässt ebenso auf eine staatliche Finanzierung schließen, wie das langfristige Ausspähen von Zielnetzwerken. Die Gruppe arbeitete zum Beispiel wiederholt mit erstklassig gefälschten Mails, um sich einen Erstzugang zu Zielnetzwerken zu verschaffen.
Hier in diesem Zusammenhang mit Sharp Dragon Aktivitäten spricht man von Spear Phishing. Das heißt, man geht sehr, sehr gezielt auf einen Personenkreis los, was natürlich die Wahrscheinlichkeit stark erhöht, dass jemand auf einen Phishing-Link klickt oder auch beispielsweise ein Attachment an eine E-Mail, was dann in diesem Fall auch leider durch die Sicherheitssysteme vielleicht durchgegangen ist, aktivieren kann. Also letztendlich macht man Social Engineering. Man schaut sich die Zielperson an, was sind Vorlieben, was sind Sachen, die in den Kontext reinpassen.
Für die Produktion der gefälschten Mails, aber auch für die gesamte Planung der Spähattacken setzen die Sharp Dragon Hacker Werkzeuge generativer künstlicher Intelligenz ein. Ebenso für die Recherche der Arbeitsgewohnheiten und Umgebungen der Empfänger von Spear Phishing Mails. Auch die optimale Kombination von Werkzeugen wie CobaltStrike und Metasploit wird von KI-Tools berechnet. Dabei wird einfach die Wahrscheinlichkeit für die Erfolgsaussichten bestimmter Angriffs- und Werkzeugkombinationen berechnet. Die Variante mit der höchsten Wahrscheinlichkeit wird dann für den konkreten Angriff verwendet. Bisher sind in Westeuropa Spähattacken in Sachen Industrie und politischer Spionage der Sharp Dragon Gruppe beobachtet worden. Doch die Auswertung früherer Angriffsmuster legt nahe, dass es dabei nicht bleiben wird.
Gerade wenn es natürlich um staatliche Organisationen geht, ist es sehr interessant zu sehen, wie sind die Netzwerke, was wird dort vorbereitet, welche Entscheidungen sind diesbezüglich unterwegs. Und man kann natürlich auch aktiv Einfluss auf Wahlen und andere Aktivitäten treffen. Also das sollte man auch sehr, sehr, sehr ernst nehmen.
Nun, wer solche Angriffe wirklich ernst nimmt, der beschäftigt sich dann auch eingehend mit einer Verteidigungsstrategie dagegen und setzt sie dann auch um. Wie sieht es damit aus, Peter?
Naja, das Thema APT-19, das kam vor 3 Jahren zum ersten Mal so ein bisschen auf. Da gab es Beobachtungen. Vor 2 Jahren in Sicherheitskreisen dann richtig intensiv diskutiert. Und da gab es eben auch deutliche Hinweise der britischen und der israelischen Cyberabwehr, mit welchen Strategien solche digitalen Spionageattacken denn abgewehrt werden können. Und eine Strategie, die besteht darin, die Werkzeuge für Penetrationstests und für die Simulation von Spähattacken so anzupassen, dass ihr missbräuchlicher Einsatz eben schneller erkannt werden kann. Das hat zwar funktioniert, aber das hat nur wenig geholfen. Und es hat nur deshalb wenig geholfen, weil Sharp Dragon mit sehr hohem Aufwand weitergehende Werkzeuge entwickelt hat, die von beispielsweise Armitage, CobaltStrike oder Metasploit dann nicht mehr abhängig waren. Das heißt, die konnten nach einiger Zeit auf sehr spezialisierte eigene Angriffssoftware zurückgreifen. Aber die Schutzmaßnahmen vor missbräuchlichem Einsatz von Metasploit etwa oder des Soul Frameworks oder CobaltStrike, die waren schon wichtig. Und vor allen Dingen britische Sicherheitsexperten, die haben hier bei ihren Kollegen in den USA dann Druck gemacht, um eben auch eine abgestimmte Strategie aufsetzen zu können.
Und wie sieht es mit der Abwehr der von Sharp Dragon selbst entwickelten Angriffssoftware aus?
Ja, das ist ein Wettbewerb. Da liegen mal die Sharp Dragon Hacker vorne und die haben dann eben etwa wieder mal ein neues Tool eingesetzt und entwickelt. Dann gibt es auch mal wieder die Situation, die Sicherheitsexperten liegen vorn, weil sie eben genau solch ein Tool analysieren konnten und damit den Angriffsvektor eben unschädlich gemacht haben. Ein Beispiel, Sharp Dragon hat eine Zeit lang ganz erfolgreich mit gefälschten Einträgen im Domain Name System gearbeitet, also sozusagen im Routensystem für das Internet. Und bis die Sicherheitsexperten das erkannt haben, hat es etwas gedauert. Die haben das dann in einem gesicherten Bereich laufen lassen und sich angeschaut, wie die Datenkommunikation aussieht, wie die Paketstruktur genau dann auch sich darstellt und welche Datenverkehrsmuster sich so aufgebaut haben. Und anhand dieser Datenpunkte konnte ein ganzes hochkomplexes Angriffsmuster erkannt werden, eben auch die Angriffsstrategie, und dann war es möglich, eine Abwehrstrategie dagegen aufzubauen. Und bei den nächsten Versuchen mit gefälschten Domain-Name-System-Einträgen, da lief dieser Angriff dann eben ins Leere. Solche Abwehrerfolge sind gut, aber die dürfen natürlich nicht leichtsinnig machen, denn damit ist die Gefahr ja nicht gebannt. Sharp Dragon hat eben sehr umfangreiche Entwicklungsressourcen.
Das heißt also, der nächste Angriffsvektor mit einem neuen Angriffsmuster, der kommt bestimmt. Und da fragt man sich, wie lange dauert es denn, bis solche neuen Muster erkannt und abgewehrt werden können?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Mitunter ein paar Tage, bei sehr komplexen Angriffen auch schon mal einige Wochen. Entscheidend ist dabei die internationale Zusammenarbeit von Sicherheitsbehörden und von Sicherheitsunternehmen. Und darauf hat ja auch Sir Alex Younger wiederholt hingewiesen, denn in der Vergangenheit, da ist diese internationale Zusammenarbeit nicht nur an nationalen Egoismen gescheitert, sondern auch an unklaren Zuständigkeiten über die Grenzen hinweg. Das ist etwa auf der Münchner Sicherheitskonferenz auch immer wieder diskutiert worden. Oder jetzt kürzlich nochmal eben auf dem NATO-Gipfeltreffen. Und mit normalen Amtshilfe ersuchen, kommt man da nicht weiter. Mit gemeinsamen Ausschüssen auch nicht unbedingt. Hat die NATO zwar, hilft aber nicht so furchtbar viel. Und deshalb setzen vor allen Dingen britische Sicherheitsexperten hier auf gut ausgestattete Taskforces, Einsatzgruppen, die beim Auftauchen von anormalen Mustern, die Angriffsmuster sein könnten, dann sofort mit der Analyse beginnen.
Über die aktuelle Bedrohungslage durch chinesische Hackergruppen sprach ich mit Peter Welchering. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Wenn von Hackern die Rede ist, so wie gerade in unserem Beitrag über die chinesische Gruppe Sharp Dragon, dann geht es ja meist um Software-Hacking, also um Angriffe auf die Programmierung und auf die Daten von Computersystemen. Doch auch die komplexe Hardware von Informationstechnik, wie zum Beispiel dem Mobilfunknetz, ist potenziell gefährdet. Als Antwort auf diese abstrakte Gefahr hat zum Beispiel die Bundesregierung diese Woche mit dem Mobilfunkunternehmen vereinbart, chinesische Hardware zuerst aus den Kernnetzen, später auch aus den Zugangsnetzen wieder zu entfernen. Doch allein der Verzicht auf originär chinesische Komponenten, der löst wohl das Problem nicht, denn Elektronikbaugruppen, die werden in global strukturierten, hochgradig arbeitsteiligen Prozessen hergestellt. Im Auftrag des Bundesamtes für die Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, hat das Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik in Frankfurt an der Oder untersucht, wo sich in der Produktions- und Lieferkette überall Hardware-Trojaner einschleichen können. Darüber sprach ich mit dem Leiter der Studie, Peter Langendörfer.
Wir hatten untersucht, an welchen Stellen im Rahmen der Fertigungskette potenziell Hardware-Trojaner in ein Produkt eingeschleust werden können. Wir haben begonnen mit der Betrachtung, ob eingekaufte Hardware-Bausteine potenziell schon Manipulationen enthalten können, die über die eigentliche Funktionalität hinausgeht. Im nächsten Schritt kommt dann quasi der Entwurf des eigentlichen Gerätes, also des eigentlichen ASICs. Den Teil haben wir als vertrauenswürdig angesehen, weil Insider im Prinzip immer fast alles können, und haben dann die weiteren Fertigungsschritte angeschaut, nämlich im Zweifelsfall Entwickeln des Layoutes, Entwickeln eines Maskensets, Manipulation des Maskensets und dann Manipulation im Rahmen der Fertigung des ASICs. Anschließend folgende Schritte im Rahmen der Fertigungskette, nämlich Entwurf eines Printed Circuit Boards, sowie auch die Fertigung des Printed Circuit Boards. Erschreckenderweise sind Manipulationen in allen diesen Fertigungsstufen möglich.
An der Stelle müssen wir vielleicht noch zwei Begriffe klären. ASICs, das sind programmierbare Logikbausteine, die man einmal programmiert, damit sie eine bestimmte Hardwarefunktion dann haben. Und Printed Circuit Boards, das sind eben halt elektronische Leiterplatten, auf denen die Bauelemente zusammengefasst werden. Wie kann es denn sein, dass innerhalb der Produktionsprozesse eben halt die Möglichkeit besteht, die vorgesehenen Pläne zu verändern, dann etwas anderes tatsächlich herzustellen als das, was geplant ist?
Also ich würde gerne bei den ASICs, also Application Specific Integrated Circuits, anfangen. Da ist es ja so, dass eine Funktionalität programmiert wird in einer Hardware-Beschreibungssprache. Das wird übersetzt in eine Netzliste und ein potenzieller Layouter, der nicht innerhalb der Firma ist, bekommt diese Netzliste im Zweifelsfall zugesandt und erkennt dann, welche Logikelemente wie miteinander kommunizieren und kann dann potenziell zusätzliche Logikelemente einbauen und zusätzliche Verbindungen herstellen oder auch welche löschen. Der zweite Schritt wäre dann, wenn ich ein Printed Circuit Board designe, da erhalte ich auch Informationen darüber, welche ASICs mit welchen anderen ASICs kommunizieren müssen. Ich bekomme im Zweifelsfall die Information, was die Anwendung am Ende sein soll. Und selbst wenn ich das nicht weiß, kann ich aus den Informationen ein bisschen was zur Anwendung schließen und kann dann zusätzliche Leitungen in das Board integrieren und an den Stellen dann auch zusätzliche Chips integrieren vom Design her, die dann irgendeine Funktionalität erfüllen, die der Hersteller eigentlich ursprünglich gar nicht wollte.
Nun sind das ja Veränderungen der Hardware, also Sachen, die man anfassen kann, die man vielleicht auch begutachten kann. Warum fallen denn solche Hardware-Trojaner, die man doch eigentlich erkennen müsste, nicht auf?
Das Spannende an den Hardware-Trojanern ist, dass die in der Regel sehr, sehr klein sind. Das heißt, wir sprechen über wenige, im Zweifelsfall bis zu nur zwei Logikelementen in einem Chip, der mehrere Millionen Transistoren hat. Und dann sind die eben extrem klein. Und weil man auch nicht weiß, wo man gucken muss, wird man die auch mit dem Mikroskop nicht finden. Man kann, das gibt erste Ansätze, mithilfe von KI-Verfahren so einen Bildvergleich zu machen. Aber auch da ist es nicht gewährleistet, dass man die tatsächlich findet, weil die eben so kleine Manipulationen darstellen. Das andere Problem ist, dass man versucht, die Funktionalität zu erkennen, indem man Parameter misst wie Energieverbrauch. Dazu müsste man aber sicher sein, dass der Hardware-Trojaner, während man die Energie misst, auch tatsächlich aktiv ist. Und auf welche Art der gestartet wird, weiß man nicht. Das heißt, in einem normalen Testverhalten wird der sich auch wahrscheinlich niemals zeigen. Wenn wir jetzt an die Boards denken, da kann man die zusätzlichen Chips zum Beispiel unter Spulen verstecken, so wie wir das in unserer Studie gemacht haben. Man kann versuchen, die zwischen den Metalllagen des Printed Circuit Boards zu verstecken. Was wir festgestellt haben, ist, dass wenn die Informationsleitungen auf dem Printed Circuit Board in Aluminium gefertigt sind, fallen die auch in einem Röntgenbild quasi gar nicht mehr auf. Und damit ist es auch bei einem Board, wo dann die Hardware-Trojaner deutlich größer sind als in einem ASIC, extrem schwer, die zu finden.
Heißt das jetzt in der Konsequenz, dass es eigentlich gar keine Verfahren oder Methoden gibt, ja, Hardware-Trojaner wirklich zuverlässig zu erkennen und zu neutralisieren?
So ungern ich das zugebe, aktueller Stand der Technik leider ja. Das ist ein aktuell sehr aktives Forschungsfeld. Es gibt interessante neue Ansätze. Was in der Vergangenheit oft diskutiert wurde, war, naja, ich habe zwei ASICs, ich messe den einen und den anderen und ich sehe einen Unterschied und dann weiß ich, dass ein Hardware-Trojaner da ist. Das eine Modell ist dann der sogenannte Golden Die, der sich gutartig verhält. Problem ist, der Angreifer, der den ASIC manipuliert und fertigt und dann zurückschickt, der schickt mir ja nicht beide Versionen, damit ich es mit dem Messen leichter habe. Das ist eine vergleichsweise kindliche Annahme. Die andere Version ist, naja, ich habe eine goldene Simulation. Wenn der Angreifer tatsächlich die FEP ist, die die Herstellung macht, dann manipuliert die im Zweifelsfall ihre Bibliotheken so, dass minimale Veränderungen im Stromverbrauch zwischen dem gefertigten Gerät und der Simulation einfach nicht mehr erkennbar sind. Also das ist das eigentliche Problem, dass man das nicht weiß. Dann weiß man nicht, welche Funktionalität der Trojaner eigentlich ausführt. Man weiß nicht, wie man ihn aktiviert und damit wird die Erkennung extrem schwer.
Das heißt eigentlich, dass das Hauptproblem ist, dass die Fertigung von solchen Geräten hochgradig arbeitsteilig ist und man gar nicht die Kontrolle über alle Arbeitsschritte behalten kann?
Exakt, ja. Das ist genau das Problem. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik uns mit der Studie beauftragt hat, um nochmal zu verifizieren und aufzuzeigen, an welchen Fertigungsschritten in der Tiefe der verteilten Herstellungskette eigentlich Manipulationen möglich sind. Und das ist eigentlich ein echtes Problem. Und ich möchte jetzt gar nicht irgendwie auf fremde Länder verweisen. Das kann einem ja auch innerhalb des eigenen Landes passieren, dass da jemand Manipulationen vornimmt, aus welchen Gründen und mit welcher Motivation auch immer. Aber eine komplette Fertigung durch ein einzelnes Unternehmen in der kompletten Tiefe ist auch eher unwahrscheinlich. Also das wird niemand mehr von der Komplexität her beherrschen können. Und da, wo es um hochskalierte Technologien für die Fertigung der ASICs geht, da sind dann auch die Investitionskosten so enorm hoch, dass das niemand mehr stemmen kann.
Das würde dann verlangen, dass die Hersteller solcher Geräte in der Lage sein sollten, ja strukturelle Maßnahmen zu ergreifen, um sich vor Trojanern schützen zu können. Gibt es die überhaupt?
Das ist eine gute Frage, die ich gerne beantworte mit der Aussage, im Prinzip ja. Also strukturelle Maßnahmen sollten ergriffen werden. Und wichtig ist einmal, dass tatsächlich das Kernteam, was den Entwurf macht, vertrauenswürdig ist. Das heißt, die Hersteller sollten in ihr Personal entsprechend investieren, vernünftig bezahlen, sodass die nicht so einfach zu kaufen sind. Und natürlich auch im Rahmen ihrer Fertigungskette vertrauensvolle Beziehungen zu allen Teilen der Fertigungskette aufbauen und die auch möglichst dauerhaft erhalten. Ich komme jetzt aus dem öffentlichen Dienst und da ist ja oft so, dass der Anbieter mit dem niedrigsten Angebot bekommt den Zuschlag. Und wenn ich das im Rahmen der Fertigungskette mache und meine Zulieferer ausreichend häufig wechsle, dann habe ich da einen Unsicherheitsfaktor. Und im Rahmen der Studie haben wir als Beispiel genommen, dass jemand extrem kostengünstig anbietet, das Design für das Printed Circuit Board zu machen, bekommt dann den Zuschlag und er macht das super günstige Angebot nur, um den Zuschlag zu bekommen, um dann eine Manipulation durchzuführen. Einfach um mal an einem Beispiel plastisch zu machen, warum ist so eine vertrauenswürdige Zuliefererkette eigentlich so wichtig?
Wir reden über Probleme, von denen man vielleicht den Eindruck hat, dass sie eigentlich nur Elektronik betrifft, sofern sie in Hochsicherheitsbereichen eingesetzt wird. Ist es etwas, was nur bestimmte Teile der Elektronikbranche betrifft oder ist es ein generelles Problem für die Branche?
Ich würde es als generelles Problem für die Industrie sehen. Das ist am Ende ein Problem für jeden, der irgendeine Form eines ASICs nutzt. Und das trifft inzwischen fast alle Branchen, von der Automatisierungstechnik über Automobilbranche bis hin zur Telekom. Und da, wo es halt um die Frage geht, na, betreibt der Trojaner Spionage? Das betrifft natürlich alle, die wichtiges Know-how haben. Das betrifft auch Startups am Ende. Wenn die auf die Art ausspioniert werden, wird im Zweifelsfall ihr Geschäftsmodell ruiniert. Das trifft natürlich auch große Firmen, deren Know-how auf die Art und Weise abfließen kann. Und wenn der Trojaner Schlüssel, also die Möglichkeit, Nachrichten gegen Mitlesen zu schützen, ausspioniert, betrifft es am Ende alle Personen, die vertrauensvoll kommunizieren möchten, weil das Vertrauen dann eben nicht mehr da ist. Die Vertraulichkeit der Daten ist nicht mehr gewährleistet. Damit ist der Schutz der Privatsphäre verloren. Und das ist dann besonders kritisch, wenn wir uns vorstellen, dass Krankenhäuser in die Kommunikation eingebunden sind und Patientendaten dann offen liegen. Und was auch immer ein potenzieller Angreifer mit solchen Daten zu tun gedenkt, wenn er die veröffentlicht, ist der Schaden extrem groß für diejenigen, die er bestohlen hat und natürlich auch für diejenigen, deren Daten veröffentlicht werden.
Das war Peter Langendörfer vom Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik in Frankfurt an der Oder über Hardware-Trojaner.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 37695.
Miau,
Dicker.
Miau, Knacki, hört deine Katze mit?
Nicht miau, miau.
Klingt ja süß, Knacki, eine geheime Botschaft, so locker nebenbei gesagt, in der Hoffnung, dass das Palantir in Hessen das überhört.
Nix Palantir, Mandarin.
Mandarin, willst du bei Sharp Dragon anheuern?
Ist nur ein höfliches Guten Tag, Dicker, meine einzige chinesische Sprachkomponente.
Muss also nicht entfernt werden.
Ich wüsste nicht warum.
Stell dir vor, du hättest ein gut gehendes chinesisches Restaurant in deinem Haus. Du würdest es aber gern selbst übernehmen, weil der Laden so super läuft. Wie machst du das?
Kündigen. Ich kündige und mache es selbst.
Der Laden läuft aber nur super wegen der süß-sauren Zaubersuppe.
Dann schmeiß ich den Pächter raus und behalte den Koch.
Koch und Pächter sind verheiratet und gehen dann beide.
Dann sollen sie gehen und ich kauf das Rezept.
Und wenn sie das Rezept nicht verkaufen, weil die Süßen sauer sind? Siehste, genau so ist es mit Huawei-Komponenten, die jetzt rausgeschmissen werden. Das sind hauptsächlich Software-Komponenten.
Klingt, als wäre jemand gescheitert darin, eigene Schnüffeltools zu verbergen.
Wenn du die Schnittstellen nicht kennst, welche Software-Komponenten in welcher Reihenfolge kommunizieren, ist es wie beim Kochen. Du probierst ewig.
Bis niemand mehr Gift rausschmeckt.
Wenn welches drin ist. Beim eigenen werden Köche einen Teufel tun, dir ihre Schnittstellen zu öffnen.
Mein kriminelles Herz kennt noch was aus der Mafia-Zeit. Spuckt den besten Freunden der Köche so lange in die Suppe. Nervt sie so lange, bis sie deine Köche überzeugen, die Schnittstellen freiwillig zu öffnen.
Sowas fällt doch auf.
Drastische bürokratische Hürden für irgendwas ganz anderes fallen nie auf. War doch früher schon ganz easy.
Erpressung?
Natürlich nicht. Auch nie bei Swift oder Microsoft statt der Linux. Und NSA-Schnorcheln im DECX. Und Service Backdoors in Routern oder blockierten Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
Nur Strafzelle für E-Autos hatten wir noch nie. Nihau.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Wir haben es ja eben schon angetextet, die Bundesregierung verbietet chinesische Baugruppen in 5G-Funknetzen. Das ist unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Nach Angaben von Bundesinnenministerin Nancy Faeser müssen bis 2029 bestimmte Komponenten der chinesischen Anbieter Huawei und ZTE aus den Netzen entfernt und dürfen künftig nicht mehr eingebaut werden. Hintergrund sind Bedenken, dass der chinesische Staat über die Firmen Einfluss auf das 5G-Netz nehmen könnte. Die chinesische Botschaft in Berlin kritisierte, die Entscheidung sei eine politische Diskriminierung und werde die bilaterale Zusammenarbeit negativ beeinflussen.
20 Satelliten des Starlink-Systems fliegen zu tief.
Am Freitag ist eine Rakete des privaten US-Weltraumunternehmens SpaceX kurz nach dem Start in Kalifornien auseinandergebrochen. Dadurch landeten die an Bord befindlichen 20 Starlink-Satelliten in einer niedrigeren Umlaufbahn als geplant, teilte Unternehmenschef Musk mit. Es ist nach 335 erfolgreichen Flügen die erste größere Panne.
Die Bundesregierung nutzt immer häufiger künstliche Intelligenz.
Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Digitalpolitikerin Anke Domscheit-Berg hervor. Demnach hat sich die Zahl der aktiven KI-Projekte und Anwendungen innerhalb eines Jahres von rund 100 auf über 212 mehr als verdoppelt. Im Bundesinnenministerium wird KI zur Auswertung von Videodaten und zur Gefahrenabwehr an Bahnhöfen genutzt. Das Bundeskriminalamt experimentiert mit einem KI-Einsatz für die Erkennung von Fingerabdrücken und Gesichtern. Aus der Antwort der Bundesregierung geht nicht hervor, ob und in welchem Umfang das Verteidigungsministerium KI-Systeme einsetzt.
Apple einigt sich mit der EU-Kommission im Streit über Apple Pay.
Der Konzern hat die wettbewerbsrechtlichen Bedenken ausgeräumt, teilte die Kommission mit. Der iPhone-Hersteller hat damit die Verhängung einer Milliardenstrafe durch die EU abgewendet. Bei dem Streit ging es um den Bezahldienst Apple Pay und das kontaktlose Bezahlen. Den Angaben aus Brüssel zufolge hat Apple zugesagt, die entsprechende Schnittstelle auf den eigenen Geräten für die Konkurrenz kostenlos freizugeben.
Die Fußball-EM sorgt für Datenrekorde bei Mobilfunkbetreibern.
Bei der UEFA-Fußball-Europameisterschaft erzielten die deutschen Provider Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica Höchstwerte. Im Telekom-Netz wurden demnach während der Euro 2024 bisher bundesweit rund 260 Millionen Gigabyte an Daten transportiert. Durch das Mobilfunknetz von Vodafone sind zwischen dem 14. Juni und dem 11. Juli mehr als 225.000 Terabyte gelaufen. Bei Telefonica mit seinem O2-Netz gingen seit dem Turnierstart 420 Millionen Gigabyte an mobilen Daten durch die Leitung.
Die Bundesnetzagentur erhält erneut Zehntausende Beschwerden.
Mit SMS- und Chatnachrichten haben Kriminelle erneut massenhaft versucht, sich Geldzahlungen zu erschleichen. Wie die Bundesnetzagentur mitteilte, gingen im ersten Halbjahr 2024 über 35.000 Beschwerden ein. Dies ist ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 20.000.
Sternzeit, 13. Juli. Der grüne Strahl der gelben Sonne. Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt, verzaubert das nicht nur Schlagerfans. Viele Menschen blicken begeistert zum untergehenden Sonnenball und übersehen doch oft das faszinierendste Phänomen, den grünen Strahl. Bei optimalen Bedingungen erscheint das letzte sichtbare Stück der Sonne plötzlich knallgrün. Dies hat nichts mit der Sonne zu tun, sondern ist ein optischer Effekt unserer Lufthülle. Beim Untergang durchquert das Sonnenlicht dicke Schichten der Atmosphäre. Die Luftmassen brechen die verschiedenen Farbbestandteile des Lichts etwas unterschiedlich. Daher ist zuletzt noch das grüne Sonnenlicht zu sehen. Im Englischen heißt dieses Phänomen Green Flash, grüner Blitz. Tatsächlich kann der letzte Sonnenstrich direkt am Horizont für ein oder zwei Sekunden so intensiv leuchten wie eine Neonröhre. Wenn die Umstände ganz perfekt sind, kommt nach dem grünen Strahl noch für einen Sekundenbruchteil der blaue Strahl. Denn das blaue Sonnenlicht geht noch etwas später unter als das grüne. Den grünen Strahl gibt es relativ häufig. Dass die Sonne auch noch blau wird, sehen selbst Experten nur selten. Wichtig ist, dass der Himmel bis zum Horizont wolkenfrei ist und die Sonne nicht hinter einem Haus oder hohen Bäumen verschwindet. Hartnäckig hält sich das Gerücht, der grüne Strahl sei nur in den Tropen zu sehen. Dabei ist dieses Phänomen in unseren Breiten oder in Skandinavien sogar noch schöner, weil die Sonne langsamer untergeht. Der wunderbare Moment des grünen Strahls dauert bei uns also besonders lang.
Soweit Computer und Kommunikation für diesen Samstag. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.